Ein Humpeln nach dem Aufstehen, ein Quietschen beim Spaziergang oder einfach nur endloses Schlecken an den Pfoten. Hunde zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, ob sie Schmerzen haben. Diese richtig zu deuten liegt oft oder eigentlich immer an uns Besitzern. Doch wann wird es Zeit, zum Tierarzt zu gehen und wann reicht die eigene Notfallapotheke aus? Darum handelt unsere heutige Podcast-Folge Schmerzen beim Hund, die richtige Diagnostik. Als Gast, und da bin ich sehr froh drüber, begrüßen wir endlich mal wieder unsere liebe Tierärztin Uta Jans. Ohne sie würde diese Folge auch gar nicht stattfinden können, weil da braucht man definitiv eine Tierärztin. Und hört also unbedingt nochmal in unsere vorherigen Folgen auch rein, wenn ihr Fragen rund um das Thema Gesundheit eures Hundes habt. Da hat Uta hier uns schon sehr, sehr viele gute Dienste geleistet. Denkt aber auch immer daran, wir sind nur ein Infopodcast. Das heißt, wenn ihr ernsthafte Probleme habt, dann sucht bitte direkt euren Tierarzt auf. Schmerzen sind natürlich nie ein schönes Thema, das ist klar. Wir kennen es auch bei uns Menschen und wahrscheinlich könnt ihr uns da auch zustimmen, dass man da nicht immer direkt zum Arzt geht, wenn mal irgendwo der Schuh drückt. Flo, erstmal herzlich willkommen.
Hi.
Wie ist das bei dir? Jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Ja, wenn deine Hunde irgendwie ein bisschen rumzicken oder irgendwas haben, gehst du dann immer direkt zum Tierarzt?
Also ganz am Anfang, wo Carlos noch klein war und erster Hund, kennt glaube ich jeder, da hat man so ein bisschen helikoptermäßig drauf. Jedes irgendwie, oh, der knabbert sich, der kratzt sich jetzt mal hier ein bisschen zu viel als sonst.
Und dann Frage. Bist du mal zum Tierarzt gegangen, weil der Hund eine Zecke hat?
Nee, tatsächlich noch nicht. Carlos hatte auch noch nie eine Zecke.
Wärst du dann zum Tierarzt gegangen?
Nein, wäre ich auch nicht gegangen. Aber da war man schon so irgendwie, waren so Kleinigkeiten und man ist dann lieber, oder weiß nicht, da war mal kurz Dünnpfiff. Und direkt zum Arzt. Heute würde ich erstmal den was geben und was kochen, also Schonkost geben, bevor ich dann einfach zum Arzt gehe. Weil ich weiß, das ist immer derselbe Ablauf und die sagt mir dann am Ende auch, mach Schonkost. Und ich habe ja mittlerweile auch durch unseren Podcast die Uta gut kennengelernt. Und du rufst sie
immer an. Ne?
Der schreibe ich tatsächlich auch manchmal, wenn irgendwas ist so. Wie würdest du jetzt vorgehen? Soll ich schon zum Arzt gehen oder soll ich erstmal so was anderes machen, mir angucken? Und dann beruhige ich mich da doch immer ein bisschen. Aber ich muss sagen, so am Anfang, wo er noch ganz klein war, da wäre ich am liebsten gefühlt jede Woche mal zum Tierarzt gerannt, weil ich dachte, okay, da ist irgendwas und dann liest man bei Google irgendwas durch und man kennt es. Ne? Wenn man dann mal irgendwas eingibt, dann kommen die schlimmsten Diagnosen. Sollte man am besten natürlich nie machen, aber man macht es trotzdem. Jetzt mittlerweile hab ich so ein paar Sachen, da weiß ich so, okay, darauf reagiere ich so und im Notfall frage ich mal die Uta eben. Wie ist es bei dir? Vom ersten Hund im Vergleich zu jetzt vielleicht auch.
Ja, ich rufe auch die Uta immer an und ich glaube, wir werden heute mal die Telefonnummer von der Uta einfach mal hier bekannt geben. 017. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr entspannt bin. Mhm. Ja, natürlich habe ich da auch vielleicht ein bisschen mehr Wissen an der einen oder anderen Stelle, das ist klar. Aber auch sonst bin ich auch persönlich keiner, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war, soll ich vielleicht mal wieder machen, der da sofort dahin rennt, sondern ich gucke erst mal. Und in den allermeisten Fällen muss ich auch sagen, dass das auch die richtige Entscheidung war, ja, weil es dann nach wie Durchfall oder auch mal Schmerzen, auch mal der Hund irgendwie umgeknickt, humpelt dann mal ein, zwei Tage, dann taste ich das ab, guck mal, ne, was haben wir da genau? Vielleicht mal ein bisschen Arnika, vielleicht mal ein bisschen gucken, was ich zu Hause habe noch. Ne? Ja. Und dann läuft das. Also da muss ich schon ehrlich sagen, das ist sehr, sehr selten. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal beim Tierarzt war. Jetzt mal abgesehen von Impferei und so. Mhm. Ich glaube, da, wo ich den Fahrradunfall hatte mit Kuba, wo wir uns beide kaiserlich hier aufs Maul gelegt haben. Da war ich beim Tierarzt, klar. Aber dann war es auch klar, dass er muss.
Ja, bei mir ist glaube ich auch. War schon länger her und da war es tatsächlich wegen Giardien am Ende. Da habe ich vorher alles gemacht, was man so kennt, ne, gekocht und wurde aber nicht besser. Und dann irgendwann muss man natürlich dann auch mal hingehen und dann auch mal einen Test machen, weil das kann ja schon dann am Ende des Tages auch mal was Schlimmeres sein. Ne?
Ja,
ist immer so ein schmaler Grat zwischen, ich guck mal und ich bin mir sicher, weil ein Hund zeigt auch nicht immer alles an so genau, ne? Und dann denkt man sich, ach, ist ja gar nicht so schlimm, aber die zeigen ja oft auch nicht so die Schmerzen, die unbedingt haben. Da werden wir gleich auch nochmal wahrscheinlich drüber reden.
Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte zu.
Ja,
erzähl. Ist schon ein paar Jahre her, der Hund von meinem Bruder, ne? Der hatte dann irgendwann, also es war so ein Balljunkie auch, Hütehund und so. Ja, ja. Und der hatte dann einen Kreuzbandriss. Also richtig krass. Ja. Auch viele Schmerzen, wurde dann operiert und so weiter. Und ging dann irgendwann, aber hat dann gehumpelt, hatte Schmerzen. Hast du den Ball gezogen? Ja? Oder irgendwie eine Situation gehabt, wo er in diesen Arbeitsmodus reinkommt? Und das habe ich schon oft bei Hunden übrigens auch erlebt. Hast du da nichts mehr von gesehen? Ja. Das heißt, Adrenalin oder was auch immer da gerade im Hundekörper stattfindet, ist dann so groß. Und das ist dann oft, dass die Leute denken, oh ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Mhm. Ne? Aber danach, nach dem Spiel, ist es dann oft dramatisch viel schlimmer. Und das muss man, glaube ich, auch einplanen und berücksichtigen, dass das nicht unbedingt heißt, dass der Hund keine Schmerzen hat. Ja? Sondern der blendet die dann kurz aus.
Ja, und das ist halt auch das Gefährliche, weil dann hat man so Kreuzband oder vielleicht auch irgendwas an der Wirbelsäule und denkt sich, ja, irgendwie läuft der ein bisschen komisch. Und dann wird ein Tag, da achtet man vielleicht nicht drauf oder dann läuft er wieder normal. Und am Ende des Tages ist vielleicht doch was viel, viel Schlimmeres, als man am Ende vermutet hat. Weil man kann ja auch nicht reingucken. Ne? Und man tastet ja auch nicht immer ab und weiß auch nicht genau, wo man abtasten muss dann vielleicht.
Ja, also es gibt viele Situationen, die sollte man kennen. Und das ist ja auch, finde ich, heute die Aufgabe dieser Folge, dass wir da aufklären. Ne? Weil ich kenne auch einfach ultra viele Kunden, die wirklich wegen jeder Zecke und wegen jedem kleinen Furz, also ich glaube, wo sich die Tierärzte dann auch teilweise lustig drüber machen und sagen, ey, ne, aber dann zum Tierarzt rennen, weil sie ihre Tiere lieben und weil sie auch Angst haben, irgendwas falsch zu machen, ja, und da gilt es natürlich, das Ganze aufzuklären, vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen und da hoffe ich natürlich heute auch auf die Uta. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, unsere Lieblingstierärztin Uta Jans. Sie ist die Klinikinhaberin der Tierklinik Lüneburg und teilt heute ihre umfangreichen Erfahrungen im Bereich der Schmerzdiagnostik mit uns. Uta, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Wir uns auch.
Man merkt das auch direkt, immer, dass wir uns wirklich immer richtig auf die Uta freuen.
Da können wir uns drauf verlassen. Also, weil wenn Uta was sagt, dann stimmt.
Ja, immer wenn ich das lese, hier, wer ist der Gast, Uta.
Ich verkaufe das ganz gut.
So, lass uns doch mal direkt hier in das Thema einsteigen. Bedeutung von Schmerzen beim Hund. Also, warum ist es so wichtig, die Schmerzen beim Hund ernst zu nehmen? Oder ist es überhaupt wichtig?
Also natürlich ist es wichtig, die Schmerzen ernst zu nehmen, zumal das Problem ja oft ist, also es gibt ja wahnsinnig viele Hunde, die auch wirklich erst spät zeigen. Das heißt, man muss die Schmerzen wirklich ernst nehmen, weil wenn der Hund sie zeigt, dann ist das schon übel. Und man kennt das ja selbst, mal einen Tag Schmerzen, um Gottes Willen. Also wenn ich umgeknickt bin und mal einen Tag humpel, ist das sicherlich nicht schlimm. Wenn ich aber feststelle, dass mein Hund irgendwie Sachen meidet, oder wirklich permanent humpelt, dann sollte ich der Sache wirklich mal auf den Grund gehen und dem da Abhilfe schaffen. Also Schmerzen möchte, glaube ich, keiner haben und die Tiere eben auch nicht und sprechen können sie nicht. Also da müssen wir gucken.
Aber wie kann ich denn, sagen wir mal, konkret erkennen, dass mein Hund Schmerzen hat? Also da gibt es ja die Klassiker natürlich, aber vielleicht kannst du da mal so ein paar Sachen aufzählen, dass sich unsere Zuhörer da vielleicht ein bisschen sicherer fühlen.
Also woran man sicherlich erkennt, also es gibt wirklich unterschiedliche Erkennungsmerkmale, sicherlich teilweise der Gesichtsausdruck bei einigen Hunden, auch das zieht damit rein, was weiß ich, die Lefzen werden plötzlich an der Seite so hochgezogen. Oder natürlich, klar, Lahmheiten, das ist relativ offensichtlich, dass der Hund dann Schmerzen hat. Oder eine gesenkte Kopfhaltung, auch Bauchschmerzen, die können dann den Bauch so hochziehen. Die vermeiden einfach Sachen, die sie vielleicht vorher immer gemacht haben. Also was weiß ich, wenn ein Hund immer ins Auto springt oder immer die Treppen läuft und das macht er plötzlich nicht, dann ist das ja auch ein Ausdruck von Schmerz, wenn er das Fressen einstellt oder weniger frisst oder einfach das, was er sonst immer regelmäßig gemacht hat, plötzlich aus irgendeinem Grund nicht mehr tut. Da muss ich zumindest einmal hellhörig werden, ob da vielleicht einfach Schmerzen dahinter stecken können.
Ja, jetzt hatte ich zum Beispiel vor ein paar Wochen die Situation, dass der Kuba plötzlich gehumpelt hat. Abgecheckt, hatte irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie mit der Pfote zu tun hat, vielleicht irgendwie umgeknickt, keine Ahnung. Jetzt bin ich jemand, der sagt, Mensch, kenne ich auch. Passiert mir auch regelmäßig. Ja. Und ich habe erstmal nichts gemacht. Ja, ich habe es einfach weiter beobachtet. Am nächsten Tag hat er auch noch gehumpelt, aber schon gefühlt ein bisschen weniger. Und am dritten Tag ganz leicht noch. Und da muss ich sagen, am dritten Tag habe ich mal kurz drüber nachgedacht, soll ich das vielleicht mal abchecken? Aber was würdest du als Profi sagen? Ab wann sollte ich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen?
Du bist herzlos. Nein.
Ich bin hart.
Nein, ich wäre ganz genauso. Also es kommt sicherlich auch darauf an, wie der Hund humpelt. Also wenn der einmal richtig aufgeschrien hat und die Pfote schlabbert da mehr oder weniger, dass ich vielleicht sogar den Verdacht habe, dass da eine Fraktur vorliegt, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Dann muss ich sofort zum Tierarzt gehen.
Aber wieso? Das wächst doch auch. Am Ende wächst es doch auch wieder zusammen.
Ja, hast du völlig recht, aber nicht nach 3 Tagen. Dann würde er immer noch ein bisschen komisch laufen. Nein, aber also sowas fällt einem natürlich dann eher auf. Wenn der aber tatsächlich, ich sage jetzt mal 2-3 Tage, ein bisschen humpelt und man sieht aber schon eine Tendenz, ist das, glaube ich, völlig in Ordnung. Da kann ich tatsächlich, ohne das Tier zu sehen, das natürlich nie hundertprozentig sagen. Das können wir auch nicht am Telefon, wenn die Leute anrufen, mein Hund humpelt, ja. Also wenn ich jetzt sage, bleiben Sie zu Hause, ist nicht schlimm und der hat ein gebrochenes Bein tatsächlich oder eine gebrochene Zehe, die vielleicht nicht so offensichtlich ist, dann bin ich nachher die Böse, weil ich gesagt habe, da ist ja nichts. Das muss man tatsächlich vom Grad der Lahmheit sicherlich auch abhängig machen und wie der Hund sich sonst verhält. Wenn er ein bisschen humpelt, sonst aber total fröhlich ist, ist das sicherlich auch noch was anderes, als wenn er plötzlich gar nicht mehr laufen mag. Also ich finde das schon völlig in Ordnung, wenn der Hund jetzt mal einen Tag oder zwei humpelt, zu sagen, wir warten erstmal ab. Was man bitte nie tun sollte, ist humane Schmerzmedikamente geben an dieser Stelle. Also sprich Ibuprofen, Paracetamol, bitte niemals auf die Idee kommen.
Kommen das manche Leute?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, die kommen einfach
so, der hat Schmerzen, kommen hier meine 800er Ibu da rein.
Ganz genau. Das kommt alles durchaus vor und das bitte auf gar keinen Fall tun.
Okay, was kann passieren? Jetzt mal einfach so eine Frage für die Leute, die es schon mal gemacht haben vielleicht.
Ja, ist giftig für die Hunde und macht massive Magen-Darm-Probleme bis hin zu Magenblutung und kann auch tatsächlich den Tod herbeiführen, wenn er eine entsprechende Menge aufnimmt.
Nicht schön. Aber kommen wir mal zum Thema Magen-Darm. Ja. Das ist ja, glaube ich, so ein absoluter Klassiker, ne? Flo und ich haben eben schon mal drüber gesprochen, das Thema Durchfall. Ja, und da gibt's ja auch oft die Leute, die dann sehr, sehr schnell bei euch aufkreuzen. Ja. Was würdest du da sagen? Wie lange, was soll man machen? Was kann man vielleicht auch zu Hause machen?
Ja, also das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn der Hund mal Durchfall hat, um Gottes Willen, darf er ja haben. Also wenn dann nicht das pure Blut hinten rausläuft oder der Hund dabei zusätzlich völlig schlapp ist, dass ich den Eindruck habe, der verliert gerade wirklich Flüssigkeit und kommt nicht hinterher, die aufzunehmen und dem geht's wirklich rasant schlecht, klar, dann würde ich auch immer sagen, bitte zum Tierarzt gehen. Wenn der jetzt aber mal einen Tag Durchfall hat, sonst fröhlich ist, auch frisst dabei, dann kann man sicherlich, also ich kenne das Rezept nicht, aber es gibt so eine Möhrensuppe, die man sicherlich mal machen kann.
Habe ich schon Millionen gekocht.
Die kennt der Flo.
Genau. Sicherlich ist auch Huhn und Reis, das ist jetzt tiermedizinisch gesehen nicht toll, weil natürlich das auf Dauer sicherlich nicht gut wäre, funktioniert am Anfang aber in der Regel recht gut. Reis kochen, matschig, ohne Salz, bisschen Magerquark, Hüttenkäse dazu, abgekochtes Huhn oder Pute oder sowas. Das ist sicherlich auch eine Magenschonkost, wenn der Hund nicht gerade allergisch dagegen ist, die auch erstmal helfen kann als Hausmittelchen.
Ja. Ich stelle jetzt mal eine unseriöse Frage. Ne?
Ja, super. Das
ich denke mal so, du bist ja von Beruf, bist ja nun mal Tierärztin, ne, hast eine Klinik. Ich stelle mir gerade vor, ich stehe da und da kommt jemand mit seinem Dackel und der hat jetzt zweimal Durchfall gehabt. Ja. Freut man sich als Tierarzt und sagt, super, ist eine. dafür bezahlst du jetzt auch, ja? Oder denkt man sich, meine Güte? Oder klärt man die Leute dann noch auf und sagt mal, gut, dass du jetzt gekommen bist, du bist vielleicht Ersthundebesitzer, aber beim nächsten Mal, wie läuft es ab? Oder wenn du so ehrlich sein willst, weiß ich nicht.
Genau, doch, nein. Also man klärt die schon auf. Also natürlich, um Gottes Willen, letztendlich sind es Kunden, die uns Geld bringen, aber vielleicht sind es ja auch wirklich einfach sehr besorgte Kunden. So, die wollen alles richtig machen, die haben Angst, was zu verpassen. Also das klingt halt von dir. Und nein, und natürlich kann man die abholen und denen sagen, dass das ja völlig in Ordnung ist, dass man aber sicherlich auch mal abwarten kann. Ja. Also das sagt man schon, also um Gottes Willen.
Ja, aber es ist ja oft unklar und der Flo hat eben schon erzählt, dass er dich öfter kontaktiert. Ich habe auch gesagt, dass ich habe dich auch schon mal belästigt dabei, also nicht bei meinem Hund, aber bei irgendeinem anderen Hund. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, ob wir das nicht generell Deutschland erleichtern können, wenn ich hier im Anschluss von dem Podcast einfach deine Telefonnummer hier bekannt habe. Wäre das vielleicht was?
Also das würde es vielen erleichtern, nur nicht mir. Nein, und was ich halt einfach nicht beurteilen. Manchmal muss man die Tiere auch wirklich sehen. So, und es gibt sicherlich auch Momente, wo ich sage, nee, da würde ich jetzt nicht nochmal abwarten, sondern da muss man einfach zum Tierarzt gehen. und nicht um Geld zu verdienen, sondern wirklich, weil ich denke, dass das Tier leiden könnte.
Ja, aber da tut sich für mich jetzt noch eine andere Frage auf, die nicht direkt vielleicht was mit dem Thema zu tun hat. Es gibt ja immer mehr diese, wie nennt man das, Telefon-Online-Ärzte. Genau. Wie stehst du denn dazu?
Das ist überhaupt nicht schlecht als erste Einschätzung. Absolut. Also gerade um vielleicht dem einen oder anderen, manchmal machen die ja dann auch eine Videoübertragung oder ähnliches. Das heißt, man kann die Tiere zumindest auch mal sehen und kann sich vielleicht auch manchmal, so blöd wie es klingt, den Durchfall angucken oder wie auch immer. Und kann vielleicht, oh, das gucken wir uns ständig an, schöne Erbrechensgeschichten oder Durchfälle. Und das ist auch gut. Also muss man ja sagen, weil wir es besser einschätzen können. Ja, und das macht es schon leichter, vielleicht den Leuten dann auch zu sagen, nee, braucht ihr heute nicht im Notdienst hin, sondern reicht bis morgen. Oder Mensch, hier mach, koch erstmal ein bisschen oder hol dir Diätfutter und wenn es nicht besser wird, gehst du morgen, übermorgen hin.
Kannst du uns denn vielleicht mal so einen Durchfall beschreiben, der jetzt, ich sag mal, akut dazu führen würde, zum Tierarzt zu gehen?
Also wenn das da rausrauscht wie Wasser oder Blut dabei ist, massiv, okay, dann würde ich immer sagen zum Tierarzt, weil das kann Rattengiftvergiftung sein oder ähnliches.
Also Blut sowieso, gar keine Frage, ne? Ja, das genau. Sofort. Ja, ja.
Oder eben wirklich, wenn das da durchrauscht wie Wasser, also wo du wirklich Angst hast, weil der Hund einfach wahnsinnig viel Flüssigkeit verliert. Mhm. Wenn der jetzt regulär dreimal am Tag macht und das vielleicht einfach nur ein bisschen weicher, dann ist das sicherlich ein anderes Thema, als wenn das da hinten rausschießt wie eine Fontäne.
Also Carlos hatte auch schon mal als Welpe Blut im Stuhl, da wo er Giardien hatte, die Diagnose.
Ja, da genau, das war auch relativ typisch.
Da hatte ich richtig Angst. Kann es auch noch andere Gründe haben, warum Blut rauskommt? Schlechtes Futter, falsch verdaut, Stöcker, Gift, sonstiges?
Genau, also irgendwelche Fremdkörper, höchstgradig Bakterien, die die Darmwand schädigen, ein Darmverschluss, wo dann auch teilweise, also der Darm einfach abstirbt, wo Blut mit rauskommt. Also da gibt es schon einige Vergiftungen, da gibt es schon häufige Ursachen oder mehrere Ursachen. Deswegen bei Blut würde ich tatsächlich fast immer zum Tierarzt gehen. Ich sag mal so, wenn da hinten zwei kleine Tröpfchen helles Blut auf dem Kot sind, ist das sicherlich auch nochmal was anderes. Das kann passieren, wenn der Hund gepresst hat, dass der in ein kleines Gefäß platzt und dann ist da so ein bisschen ein, zwei Tropfen frisches Blut drauf. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen, das ist nicht schlimm. Aber das ist sicherlich was anderes, als wenn der ganze Kot schwarz ist oder eben richtig blutdurchzogen ist. Ja. Ach, schönes Thema, ne?
Ja, ich frage mich gerade, ob wir mit dem Satz jetzt diesen Part beenden können oder ob ich noch irgendwas sagen soll. Ich weiß es gerade nicht.
Was Schönes.
Auf jeden Fall immer den Code kontrollieren. Ne? Ich bin jemand, tatsächlich, absolut. Ich achte da, jetzt, ich gucke nicht jetzt jeden Haufen an, aber...
Wieso denn? Du guckst ja zwangsläufig an, weil du den ja wegmachst, Flo.
Also wir sind im Wald und er läuft bald rein.
Ja gut, da bin ich auch nicht der Richtige. Ja.
Aber ansonsten natürlich, aber ja, ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall den Kot auch mal genauer anschauen, ne? Weil, wie gesagt, wenn da mal wirklich Blut drin ist und man hat nicht mitbekommen, dann vielleicht auch ein paar Tage, dann kann das aber schon mal zu spät sein, wa?
Ja, und auch teilweise Fremdkörper oder sowas. Ja. Manchmal werden ja auch lustige Sachen im Kot gefunden und plötzlich hört der Hund auf zu fressen oder fängt an zu spucken auch. Also auch das macht Sinn, durchaus.
Ich hatte schon mal was Lustiges bei Carlos drin, und zwar hat er die Fernbedienung kaputt gekaut und dann kamen die ganzen Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aber in der Reihenfolge.
Leider nicht die Reihenfolge, da hätten wir zum Supertalent gehen können. Aber
jetzt mal ohne Witz, komm, soll ein bisschen lustig sein heute. Uta, da hast du bestimmt auch ein paar Geschichten, oder? Was kommt da so raus? Weswegen sind die bei euch?
Du, also da kommen zwischen, also es manchmal auch vorne raus, also manchmal kommen auch lustige Kondome raus, es kommen Slips raus. Neulich hatte ich einen Hund, aber der hat es leider nicht geschafft. Der hat eine komplette Nylonstrumpfhose gefressen. Und die war leider so verhakt und so der Darm aufgefädelt, dass es eben tatsächlich dazu geführt hat, die war relativ lange drin, dass der Hund das leider nicht geschafft hat. Aber da kommt schon, manchmal kommen Spielzeugautos mit raus oder Büroklammern natürlich. Knochen ist auch gerne mal dabei. Also, ja, da gibt's alles so ein bisschen.
Jetzt habe ich mal so eine Frage, das habe ich mal ergoogelt. Sauerkraut bei Fremdkörpern, stimmt das oder ist das ein Mythos?
Also wir sagen das auch häufig. Ja. Ein bisschen was schlingt schon, also wenn es im Magen ist, schlingt das schon ein bisschen was mit ein. Ansonsten ist es auch absolut zur Beruhigung der Besitzer. Das heißt, die haben was zu tun. Ja. Und klingt doof, aber ist tatsächlich so. Und es schadet auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, so kleinere Sachen, die im Magen sind, die werden sicherlich ein bisschen davon eingewickelt.
Okay.
Jetzt habe ich noch mal eine private Frage, Uta. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg. Aber das wollte ich dich schon immer mal fragen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was da dran ist. Es geht um halbe Hähnchen oder Hähnchen, also fertige, gebratene, gekochte Hähnchen. So, das ist ja auch mal, dann hast du die Knochen, dieses Gerüst da über. Und da habe ich immer gehört, das ist ganz gefährlich, wenn der Hund das jetzt bekommt, weil die Knochen irgendwie gekocht sind. So, kannst du dazu mal was sagen? Würde mich echt interessieren.
Also die Knochen von Geflügeln sind halt pneumatisiert. Das heißt, die sind da ist Luft drin und die sind wahnsinnig spitz. Also das sieht man ja wahrscheinlich auch, wenn man die mal durchknackt oder ähnliches. Und diese Spitzen, die können halt richtige Verletzungen am Magen-Darm-Trakt machen. Also an sich sind Knochen eigentlich der Endgegner vom Tierarzt. Also Knochen füttern ist eigentlich immer scheiße.
Ja, das ist immer eine gute Information hier, glaube ich, für viele auch. Ja.
Also lieber in den Mülleimer.
Ja, also entweder führt es zu Knochenkot, also dass die wirklich verstopfen. Und dann teilweise wirklich Einläufe brauchen oder eben tatsächlich in Narkose leergeräumt werden müssen, bis hin zu, dass der Darm wirklich massiv verletzt wird. Und gerade Geflügelknochen sind einfach auch spitz und können hässliche Verletzungen machen.
Auch in dieser Folge haben wir wieder sehr, sehr nützliche Tipps für euch. Und ich fange jetzt gleich mal mit dem ersten an. Und der lautet, achte auf Verhaltensänderungen. Sei aufmerksam für jegliche Veränderungen im Verhalten deines Hundes. Uta, du hast es auch eben schon mal so ein bisschen erwähnt. Na, dazu gehören beispielsweise auch vermehrtes Wimmern, auch vielleicht Aggressivität, Rückzug oder ein nachlassendes Interesse an Aktivitäten, die der Hund normalerweise total spannend findet.
Genau, oder auch wenn es um Bauchschmerzen geht, der liegt plötzlich anders. Wenn er sonst immer auf der Seite liegt, plötzlich macht er das nicht mehr. Oder er liegt immer auf dem Bauch, plötzlich macht das nicht mehr. Das Gesicht sieht anders aus. Also wirklich da den Hund so ein bisschen lesen lernen, das wäre gut.
Der nächste Tipp, sanfte Bewegung fördern. Ermutige zu moderater Bewegung, die die Gelenke nicht überstrapazieren. Kurze, kontrollierte Spaziergänge und sanfte Spielen können dazu beitragen, die Muskeln zu erhalten, ohne zusätzlichen Stress zu verursachen. Also wie eine Reha bei uns quasi, die Muskulatur erhalten. Ist immer so ein schmaler Grat zwischen zu viel und zu wenig wahrscheinlich, ne?
Ja, es kommt drauf an natürlich, auf was das Tier hat. Also davon ist es sicherlich immer abhängig, inwieweit der belastet werden darf oder nicht. Oder ob der wirklich absolute Ruhe erstmal braucht und dann so ganz langsam wochenweise quasi Bewegung steigern. Oder ob das etwas ist, ich sage jetzt mal wie ein Hüftschmerz bei einer HD, dann ist halt gleichmäßige Bewegung super wichtig. Also da kommt es tatsächlich mal drauf an, welche Form der Schmerzen zugrunde liegen.
Aber Spielen auf jeden Fall vermeiden.
Ja, ruckartige Bewegung ist sicherlich das, was immer nicht förderlich ist. Ballspiel, sowas, also Rennen, Bremsen, Drehen, sich hinschmeißen, das ist meistens nicht gelenkförderlich oder gelenkschonend.
Wir kommen zu unserem nächsten Tipp und den haben wir heute auch schon eingehend besprochen und der lautet, keine Humanschmerzmittel einsetzen. Also Ibuprofen und was es dann noch so gibt, hat im Hundekörper nichts zu suchen, oder Uta?
Ja, absolut, weil es wirklich Vergiftungen bis hin zum Todesfall zur Folge haben kann. Also da wirklich die Finger von lassen.
Macht es denn Sinn, sich irgendwie ein spezielles Schmerzmittel für Hunde auf Lager zu halten und das irgendwie selbst einzusetzen oder würdest du da auch sagen, hier, das sollte man nicht machen?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ob man das auch so ohne weiteres immer bekommt. Ich finde das an sich aber super. Also ich rate das auch immer, wenn man beispielsweise in Urlaub fährt, in die Reiseapotheke oder sowas. Ich finde das immer ganz gut, weil wenn der Hund wirklich mal sich vertreten hat oder ähnliches und ich nicht den Eindruck habe, dass ich sofort zum Tierarzt muss, dann kann man das sicherlich auch mal geben. Also das halte ich durchaus schon für sinnvoll.
Kommen wir zum nächsten Tipp. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen. Planmäßige Besuche beim Tierarzt sind entscheidend, um frühzeitig auf mögliche Gesundheitsprobleme einschließlich Schmerzen aufmerksam zu werden. Der Tierarzt kann präventive Maßnahmen empfehlen oder Schmerzmanagementstrategien entwickeln.
Halte ich schon für sinnvoll. Allerdings ist da natürlich auch immer die Frage, was heißt regelmäßig? Also die Tiere werden in der Regel ja einmal im Jahr geimpft. Da sollte der Tierarzt sowieso einmal durchchecken. Und je älter das Tier wird, umso eher kann man vielleicht auch sagen, Mensch, man guckt mal halbjährlich drauf oder man macht mal eine Blutuntersuchung, um da auch zu gucken. Und es ist sicherlich nicht so, dass man standardmäßig alles Mögliche röntgt, weil natürlich auch Röntgenstrahlen auch fürs Tier nicht gut sind. Also nur um mal zu gucken, ob alles okay ist, macht man es eher nicht, sondern wirklich nur, wenn Probleme vorliegen.
Okay, dann kommen wir zum letzten Tipp für heute und der lautet angepasste Ernährung. Das finde ich ein spannendes Thema. Also sollte man einen Tierarzt konsultieren, wenn es darum geht, zum Beispiel spezielle Diäten, also wenn der Hund zu fett ist zum Beispiel, ja, oder ja. Ernährung mit entzündungshemmenden Eigenschaften oder so einzusetzen. Also ist der Tierarzt da der richtige Ansprechpartner und sollte man das machen?
Also ich halte das durchaus für sinnvoll tatsächlich. Es gibt spezielle Diäten, die dann eben reich an Omega-3-Fettsäuren oder ähnliches sind oder eben tatsächlich, um das Gewicht zu reduzieren. Wenn man sich's einfach machen will, so muss man es ja vielleicht auch formulieren, dann gibt es eine fertige Diät. Es gibt sicherlich Ernährungstierärzte, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, die das eben auch vermitteln können mit einem normalen Hundefutter und dann vielleicht ein paar Zusätzen oder eben auch Barfen ist ja immer mein Lieblingsthema. Aber auch da, natürlich geht das auch mit normaler Ernährung, aber dann muss man jemanden hinzuziehen, der sich wirklich damit beschäftigt und der da Ahnung von hat. Wäre ich die falsche Anlaufperson. Also wir als, ich sag mal, normale Tierärzte haben, glaube ich, zu wenig Ahnung von der wirklich speziellen Ernährung, als dass wir da so einen Ernährungsplan aufstellen könnten.
Die richtige Diagnose zu stellen ist selbstverständlich die Aufgabe eines Tierarztes. Und wir haben jetzt dazu mal ein Fallbeispiel erstellt, liebe Uta. Bitte erklär uns doch mal anhand dieses Fallbeispiels, wie so eine Diagnose ablaufen würde. Ja, ich nehme dich mal mit da rein, okay? Also, aha. Max, der schmerzende Labrador-Retriever. Symptome? Max, ein 7-jähriger Labrador-Retriever, zeigt plötzlich deutliche Anzeichen von Schmerzen. Sein Besitzer bemerkt, dass Max nur noch zögerlich aufsteht, beim Gehen humpelt und sich öfter leckt. Insbesondere an den Hinterbeinen. Zudem vermeidet er es, auf Sofa oder Bett zu springen, was er zuvor aber immer genossen hat.
Also, natürlich gehört er erstmal normal untersucht. Das heißt, man guckt sich an, wie humpelt er, wenn er humpelt. Man fragt natürlich diese ganzen Fragen, ist es nach Belastung schlimmer, ist es nach dem Aufstehen schlimmer, ist es nur eine Seite, ist es wechselnd. In dem Fall, klar, muss man sich jetzt sicherlich die Gliedmaßen angucken, einmal abtasten, ist irgendwo eine Schwellung, ist irgendwo ein Schmerz zu spüren. Und dann würde man wahrscheinlich tatsächlich in diesem Fall einmal röntgen, nachdem man alle Untersuchungen, Hüfte rausgedreht und gestreckt und das Knie abgetastet. Nachdem man das alles gemacht hat, kann man unter Umständen, wenn man da noch nicht weiter ist, sicherlich ein Röntgenbild mal anfertigen.
Ja, ich hätte auch noch mal eine kurze Frage dazu, also zum Pfotenlecken allgemein, weil das heißt ja nicht immer jetzt, okay, der leckt sich jetzt übermäßig die Pfoten und der hat direkt was irgendwie an der Stelle oder so. Es kann ja auch mal sein, dass er eine allergische Reaktion auf irgendwas Blühendes oder so hat, oder?
Absolut. Also entweder Milben, manchmal Herbstgrasmilben oder tatsächlich Kontaktallergien, der läuft draußen irgendwo durch, im Winter ganz klar, auch wenn die über Salz laufen oder sowas. Oder tatsächlich, dass so Allergien vorherrschen, auch Futtermittelallergien, dann lecken die auch manchmal an den Pfoten. Mhm. Kann aber auch eine Übersprungshandlung sein, das heißt, es tut ihnen irgendwas anderes weh, da kommen sie nicht ran, also lecken sie an den Pfoten.
Jetzt bei so einer Allergie, was würdest du da empfehlen, so ein Hausmittelchen? Da muss man ja auch nicht direkt zum Arzt rennen. So, der hat jetzt Pfoten, irgendwie leckt er sich ständig und man guckt dazwischen und die sind rot.
Also sicherlich ist, wenn ich den Eindruck habe, dass der Hund das vielleicht von draußen mit reingebracht hat, weil draußen irgendwas blüht, dann ist sicherlich immer, wenn ich reinkomme, als erstes die Pfoten waschen. Also da hilft eigentlich ganz normale grüne Seife oder sowas. Also wirklich erstmal waschen, dekontaminieren oder den ganzen Hund duschen, dass man, wie unser eins auch, wenn man gegen Pollen allergisch ist, sollte man ja irgendwie eigentlich abends vorm Zu-Bett-Gehen schlafen, damit man eben das alles wegspült. Das wäre sicherlich beim Hund auch. Ansonsten, ja, also es gibt sicherlich auch so Wund- und Heilsalben, die man da erstmal drauf schmieren kann.
Da leckt der Hund sie wahrscheinlich nur auf alles.
Ja, das ist es halt. Ja. Und natürlich hilft dann in so einem Fall, wenn es wirklich richtig allergisch bedingt ist, manchmal auch Cortison natürlich nur als erste Maßgabe, aber die hat man in der Regel nicht zu Hause und sollte man auch niemals ohne Tierarzt einsetzen.
Sag mal ganz ehrlich, wie schwer ist es, Schmerzen richtig zu diagnostizieren? Also gibt es da so ein paar Geschichten oder also ist das immer klar für euch, ne? Wenn jetzt da der Besitzer kommt, ihr checkt da so ein bisschen was ab und wisst dann relativ schnell, was es ist? Oder ist es auch manchmal gar nicht so leicht?
Also ich würde gerne sagen, es ist logisch, wir sind ja die Besten und natürlich kriegen wir das raus. Nein, weil der Hund manchmal vielleicht auch nicht nur an einer Stelle Schmerzen hat, sondern vielleicht auch an 2 oder 3 Stellen. Natürlich versucht man das einzugrenzen und ich glaube, das können wir auch schon ganz gut oder das können die Tierärzte dann schon ganz gut. Aber ich würde niemals sagen 100-prozentig, weil wir kriegen ja auch die Bestätigung nicht. Also natürlich merken wir anhand unserer Therapie, ob es dem Tier hilft. Daran kann man sicherlich festmachen, aber wir werden es nie erfahren, ob es wirklich absolut dieser Schmerzpunkt ist, den wir jetzt ausgeschaltet haben.
Und bei Menschen kenne ich das immer so, ja, hast du irgendwas, mach mal eine Blutuntersuchung, dann kriegt man das schon raus. So, ne? Wie ist das bei Hunden?
Ja und nein, also Lahmheiten eher nein. Natürlich gibt es jetzt auch wieder Infektionskrankheiten, die durchaus mal Lahmheiten verursachen können. Aber ich habe jetzt keine Schmerzparameter in dem Sinne, dass ich sage, oh, der Schmerzwert ist jetzt hoch. Das heißt, der Hund hat irgendwo Schmerzen. Wenn ich allerdings Bauchweh habe, zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenentzündung oder so, da gibt es schon Hinweise und da gibt es schon Werte. Aber bei einer Lahme hat jetzt beispielsweise, klar, diese Infektionskrankheiten ja, aber sonst eher nein. Und natürlich, was weiß ich, wenn ich eine Polyarthritis habe, wobei ich die auch nicht unbedingt im Blut sehe, sondern dann eher tatsächlich in den Gelenken, wenn ich die punktiert habe beispielsweise. Das ist noch eine weitere Diagnostikmöglichkeit übrigens.
Ich wollte gerade auch fragen, die Unterschiede zwischen Untersuchungen im Blut und im Kot. Also was kann ich bei Kotuntersuchungen feststellen und was bei Blut? Oder kann ich bei beiden beides, also für alle Sachen irgendwie herausfinden?
Also wenn ich natürlich irgendwelche Parasiten oder Bakterienbesiedlungen im Kot habe, weil ich eine Durchfallproblematik habe, finde ich die auch tatsächlich nur im Kot. Mhm. Aber ich finde schon in manchen Blutuntersuchungen natürlich auch Hinweise. Also es gibt zum Beispiel eine Entzündungszellform, die eosinophilen Granulozyten schimpfen die sich. Und wenn beispielsweise eine Allergie vorliegt oder auch mal ein Wurmbefall, dann kann dieser Wert hoch sein. Aber der sagt mir nicht eindeutig, oh ja, das Tier hat Würmer. Mhm. Also das ist dann schon deutlich eindeutiger im Kot. Und im Blut habe ich eher, also nicht unbedingt die Erkrankung nachweisbar, die dann im Durchfall zu tragen kommen. Ja. Also ja, das ist schwierig.
Also muss man schon am Ende viel kontrollieren, wenn man wahrscheinlich irgendwas sucht. Ne? Kann natürlich auch Glück haben, ich mache die erste Kotuntersuchung, habe da schon mein Ergebnis, aber man muss sich ein bisschen rumtesten, auch als Arzt wahrscheinlich. Ne?
Ja, absolut. Du musst das, also das macht man ja schon, indem man, wie gesagt, ganz viel ist immer die Geschichte, der Vorbericht ist ganz wichtig für uns, dass man auch zielgerichtet dann natürlich die Diagnostik machen kann. Also halte ich ein Röntgenbild für sinnvoll, halte ich eine Kotuntersuchung für sinnvoll, halte ich einen Ultraschall für sinnvoll oder bei den Lahmheiten reicht mir ein Röntgen, brauche ich ein vergleichbares Röntgen von beiden Gliedmaßen, brauche ich vielleicht sogar ein CT, brauche ich eine Gelenkpunktion, brauche ich ein MRT. Also das ist ja schon sehr... Also unser Beruf ist ja schon sehr weitgreifend und deswegen muss man tatsächlich sich dann auch die Untersuchungsmethoden rauspicken, die hoffentlich schnell zum Ergebnis führen.
Die richtige Diagnose ist gestellt. Jetzt ist es auch die Aufgabe des Tierarztes, den Besitzern beizustehen. Liebe Uta, erzähl doch mal ein bisschen aus deinem Klinikalltag. Was waren denn so die schlimmsten Diagnosen und wie gehst du auch mit sowas um? Also nimmst du sowas auch mit nach Hause oder ist man da irgendwann so in dem Job drin, dass man sich dran gewöhnt und dass man da abschalten kann? Wie ist das bei dir?
Also es ist schon so, dass man, also ich sag mal, der Großteil besteht darin, dass ich natürlich professionell bin, dass ich die Besitzer abhole, dass ich versuche, denen das klarzumachen, was das Tier jetzt hat, von, ich sage jetzt mal, einer leichten Diagnose wie einer Verstauchung bis hin zum Knochentumor, wo das Bein ab muss oder der Hund leider in den Himmel muss. Da ist ja alles immer dabei und das versucht man natürlich auch professionell rüberzubringen, gar keine Frage. Aber je nach Patient und je nach Besitzer nimmt man das sehr wohl auch mal mit nach Hause, gar keine Frage. Also da wäre ich, glaube ich, irgendwie nicht Mensch genug, wenn mich das nicht irgendwie betreffen würde. Also wenn die Tiere sehr nett sind oder ich die sehr lange kenne und die Besitzer sehr nett sind und die bitterlich vor dir weinen, weil du denen was Hässliches gesagt hast, nehme auch ich mir zu Herzen und nehme ich auch mit. Also, aber ein Großteil nicht, Gott sei Dank.
Ja. Also ich habe ja auch mal früher so drüber nachgedacht, ne, Tierarzt, also ich wollte auf jeden Fall irgendwann mal mit Tieren machen oder so, hätte ich Bock drauf, ne, wäre Tierarzt eine Option. Ich habe relativ schnell gesagt, ne, ich könnte das nicht, ne. Also ich erinnere mich da nochmal an die Situation, wo ich den Rocky, also meinen ersten Hund, habe einschläfern lassen. Und das so mitzukriegen oder zu wissen, ich müsste das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie oft das jetzt bei euch passiert, ne, aber regelmäßig die Leute begleiten und ich kenne das auch aus dem Kundenkreis oder auch von Trainerkollegen von mir, wie schlimm das ist, ne? Weil ich glaube, das wird mich fertig machen, ne?
Also, allein schon die Vorstellung
ist schon. Man muss ja sagen, es gibt ja auch ganz tolle Momente, das stelle ich mir auch so vor, ne? Das heißt, ihr helft den Hunden oder sichert da, rettet auch Leben am Ende. Und dann ist das wieder ganz toll. Ja?
Das überwiegt auch.
Das ist
also
gut.
Diese Momente überwiegen, weil ich glaube sonst, also Tierärzte, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, Tierärzte haben eine enorm hohe Selbstmordrate.
Ach Quatsch, ernsthaft?
Ja, ist wirklich so. Ich glaube, wir haben die höchste oder zweithöchste Selbstmordrate. Und das ist sicherlich nicht nur, weil die Belastung groß ist, weil man den Tieren helfen will und es vielleicht teilweise einfach nicht schafft, weil auch die Besitzer einen fertig machen und weil viele tatsächlich die Probleme auch in sich reinfressen und das mit nach Hause nehmen. Also und wir kommen an die Medikamente, so blöd wie es klingt. Also das ist sicherlich eine Kombination aus allem. Und ein Punkt ist sicherlich auch tatsächlich, dass es einfach ganz viel traurige Momente gibt und die muss ich aber wirklich größtenteils in der Klinik lassen oder im Beruf lassen und nicht mit privat mittragen. Und die schönen Momente, die lustigen Momente, die ich auch zum Beispiel immer ja poste, die überwiegen Gott sei Dank. Also und sonst wird einem das viel, viel schwerer fallen. Und noch dazu darf man nicht vergessen, wenn ich ein Tier einschläfer, ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen jeweils einmal pro Woche einen Hausbesuch gemacht bei Kunden, die ich halt sehr lange kenne, ein Hund 16 Jahre von Welpe bis zum Tod. Natürlich heule ich damit. Also um Gottes Willen, das ist schrecklich. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, weil ich weiß, ich helfe dem Tier.
Und es gehört auch zum Leben dazu, ne?
Ist einfach genau. Ja, ich weiß, ne? Aber trotzdem, ja. Als ich da zum Tierarzt gefahren bin und wusste, dass jetzt soweit ist, dann haben die mich aufgerufen und da denke ich auch immer so, dass Tierärzte durchaus auch empathisch sein müssen. Ja, also der hat mich nur gesehen, der hat mich aufgerufen, in dem Moment habe ich schon angefangen zu heulen. Der Hund ist dann nicht mehr aufgestanden, das heißt, ich habe den reingetragen und ich konnte kein Wort mit dem Tierarzt sprechen. Ja. Und der hat es so cool gemacht, ne? Also der war total ruhig, total entspannt. Ich musste kein Wort mit dem wechseln eigentlich, ne? Weil einfach für uns beide klar war, was jetzt hier Sache ist. Und da muss ich schon sagen, Respekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchmal irgendwie anders abläuft, je nach Tierarzt. Ne? Also an meinen Jahr nochmal ganz liebe Grüße. Das war wirklich in so einer schweren Zeit großartig. Aber was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, ne? Leute sind ja auch, was ihre Hunde angeht, sehr emotional. Und wir lieben unsere Hunde und das ist ja auch gut so. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es da auch mal zu unschönen Situationen kommt. Ne? Also dass Leute irgendwie mit irgendwas nicht zufrieden sind oder sich das anders vorgestellt hatten mit irgendwelchen Diagnosen oder so. Ist das so bei euch? Also merkt ihr das?
Ja, also wirklich. Also es ist wirklich so. Teilweise werden meine mitarbeitenden Tierärzte beschimpft, beleidigt. Die Behandlung ist zu teuer, wir haben noch kein Ergebnis. Das Tier ist weiterhin krank oder warum ist das Tier überhaupt krank? Ja, wir haben es ja nicht krank gemacht. Aber das verstehen die natürlich nicht, weil die emotional sind. Und es gibt tatsächlich viele, die dann ausrasten. Also wir hatten auch schon wirklich heftige Sachen. Das ist schon grenzwertig. Und auch das muss man bis zu einem gewissen Teil natürlich verarbeiten können, dass du halt der Prellbock bist. Also das ist schon hart.
Glaube ich. Das ist vielleicht auch so ein gesellschaftliches Ding. Man hört das ja auch aus anderen Bereichen, ne? Wenn es um Retter geht oder auch um andere Situationen. Habt ihr denn da in irgendeiner Weise, ist jetzt ein anderes Thema, ne? Aber habt ihr da irgendwie Unterstützung? Also gibt's da irgendwie was, wo man sich hinwenden kann oder wo man vielleicht auch mal so Sachen bearbeiten kann oder so? Oder gibt's das gar nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Was hier aber hilft, ist natürlich das große Kollegium. Das heißt, die Kollegen sprechen auch untereinander viel darüber oder eben auch mit uns, wenn irgendwelche ganz heftigen Sachen vorfallen. Dann sind wir natürlich auch Ansprechpartner. Dann gehen wir auch dazwischen, wenn wir es mitkriegen unten. Ne? Also das ist schon, das muss schon verarbeitet werden. Aber es gibt jetzt kein Nottelefon oder ähnliches für Tierärzte, so blöd wie es klingt. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Krass. Ich kann es mir schon vorstellen, also dass man emotional wird und dann vielleicht die Schuld auch irgendwie bei der Klinik oder beim Tierarzt sucht. So, das kommt schon mal schnell, weil man dann irgendwie ein Ventil braucht. Ne?
Absolut. Meine Kollegin sitzt hier auch gerade mit im Raum, die macht Buchhaltung und macht genau solche Gespräche häufig, nämlich die Problemgespräche und die Beschwerden und alles Mögliche. Also die muss ich auch teilweise was anhören.
Aber gibt es denn auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, komplett emotional da waren, ausgerastet sind, weil es die Situation gerade war oder weil sie aufgrund der tiefen Liebe da zu ihrem Hund in dem Moment oder Tier, die sich dann später entschuldigen und sagen, ey, tut mir leid, ich war jetzt hier gerade in so einer Ausnahmesituation, so bin ich eigentlich nicht und bring mal einen Strauß Blumen vorbei oder sowas? Oder?
Ja, gibt's auch, Gott sei Dank. Und ich will ja auch nicht sagen, dass das jetzt täglich eskaliert hier, das sicherlich nicht. Aber ja, das gibt es auch, Gott sei Dank, dass die sich auch entschuldigen.
Ich meine, ich erlebe schon öfter mal, wenn ich einkaufen gehe, dass da Leute an der Kasse
das ist geil, ne?
Sich beschweren und auslassen und da geht es um nichts so gefühlt. Ne? Und hier geht es ja um Lebewesen oder um die große Liebe auf vier Pfoten. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass man halt emotional wird. Aber absolut, wenn man dann am Ende reflektiert und sich entschuldigt, dann ist es ja okay, dann sind die Emotionen einmal rausgekommen, alles gut. Und wenn man da niemanden in die Fresse gehauen hat oder so, ne, ist ja alles in Ordnung. Wörter können einfach mal fallen. Aber wichtig ist dann auch, sich der irgendwie zu entschuldigen, weil ihr könnt am Ende nichts dafür. Ihr wollt ja helfen. Ne?
Ja, das ist es halt. Wir wollen ja eigentlich wirklich nur das Beste. Aber ich kann die auch verstehen, weil das Tier kann nicht sprechen. Und letztendlich kann es ihnen halt nicht sagen, was fehlt. Das müssen wir rausfinden. Mhm. Und wenn dann teilweise auch vielleicht ein hässliches Ergebnis rauskommt oder ähnliches, oder die Leute dann plötzlich ein schlechtes Gewissen haben, weil sie vielleicht auch zu lange gewartet haben, unterschwellig müssen wir das natürlich manchmal auch verpacken, dass man sagt, Mensch, wären sie vielleicht mal schon vor einer Woche gekommen, wäre es nicht so schlimm gewesen. Mhm. Das darfst du denen aber ja niemals so sagen. Aber wenn die das selbst merken, dass sie sich vielleicht Vorwürfe machen, dann muss es raus. Und dann sind nicht sie selbst die Schuldigen, sondern wir. Pauschal erstmal. Also ja, aber gut, wie gesagt, die schönen Momente überwiegen Gott sei Dank.
Das halten wir mal so fest.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Flo, wir sind ja ein Tier-, ein Hunde-Podcast, ne? Aber eigentlich würde ich gerne mal eine Folge über das Verhalten an der Kasse machen. Da könnte ich auch ganz viel zu sagen, was ich da schon erlebt habe. Ne? Aber gut,
ich stelle die Kamera mal 24 Stunden ja auf und dann hast du Material zusammen für mehrere Folgen.
Ja. Uta, es war wieder lustig, auch wenn es eigentlich gar kein lustiges Thema ist, aber es gehört nun mal auch dazu und fachlich wie immer. Ich glaube, dass du auch heute wieder in dieser Folge ganz, ganz vielen Zuhörern hier geholfen hast, aufgeklärt hast und dafür danken wir dir von Herzen, freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir und wünschen dir alles Gute. Mach's gut, Uta.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, wieder ein spannendes Thema, wie ich finde. Und auch eins, was uns ja alle betrifft am Ende des Tages. Ne? War für dich heute was Neues oder Interessantes dabei? Ich hoffe ja schon.
Also ich finde jede Folge mit Uta immer super interessant. Auch den Einblick, so wie es so vor Ort ist und was sie alles so täglich erleben. Auch, weil ich krass fand, ist mit dieser Selbstmordrate
heftig,
so.
Heftig.
Aber dann, wenn du hattest die Situation schon, musstest deinen Hund mal über die Regenbogenbrücke bringen, wie hart das ist. Und ich meine, manche Tierärzte kennen die Hunde von Welpenalter an und begleiten die dann bis zum Sterben. Das sehen die noch, die ganzen traurigen Momente, kriegen dann auch alles an den Kopf geworfen. Da kann man sich, glaube ich, schon mal vorstellen, wie hart sowas sein muss. Deswegen redet auf jeden Fall, wenn ihr da Probleme habt, falls hier ein Tierarzt zuhört, der irgendwelche Probleme hat, redet darüber, sucht euch Hilfe, sprecht darüber. Ist super, super wichtig, weil ihr müsst nicht alles den Ballast auf euch lassen und alles euch an den Kopf werfen lassen, sondern ihr macht geile Arbeit und helft uns auf jeden Fall dabei, dass unsere Vierbeiner gesund bleiben, gesund werden. Deshalb dickes, dickes Dankeschön.
Genau, das Dankeschön an die Tierärzte, das kann ich nur teilen, aber auch nochmal ein Aufruf an alle Hundebesitzer, die da draußen sind, einfach das Thema Wertschätzung. Ja? Ja. Wenn wir die Tierärzte nicht hätten, wären wir ziemlich am Arsch.
Definitiv.
Ja? Und deswegen auch bei Uta, die hat eine Klinik, da kannst du, glaube ich, 24 Stunden hingehen, ja, und deinen Hund behandeln lassen. Und solche Sachen, die sind einfach toll, die sind wichtig und da einfach nochmal Respekt haben, wertschätzend sein, nicht nur in den Bereichen, auch in vielen anderen.
An der Kasse auch, bei Netto.
An der Kasse bitte auch, an der Kasse auch. Ja, aber da auch ganz besonders. Ne? Ansonsten, glaube ich, waren das tolle Tipps heute. Definitiv. Ja, und wenn ihr jetzt wisst, hey, ihr müsst nicht wegen jedem Durchfall sofort zum Tierarzt rennen, habt ihr Geld gespart? Da haben wir auch heute für gesorgt.
Sehr viel Geld sogar, ne? Ja.
Und ihr seid ein bisschen entspannter selber. Ja. Also. Auch in dieser Folge gibt's natürlich wieder ein kleines Spiel. Und das heißt heute tierisches Wissensduell. Hört sich mal gut an, oder?
Hört sich sehr gut an.
Carsten, unser Quizmaster, ist auch heute wieder dabei. Hallo Carsten.
Hallo ihr beiden.
Und du stellst uns abwechselnd Fragen zum Thema Hunde. Und Flo und ich versuchen, die Fragen zu beantworten. Ziel des Spiels ist es natürlich, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und wer am Ende die meisten hat?
Hat gewonnen.
Ja, und wahrscheinlich werde ich das wieder sein.
Wir werden sehen.
Wenn man die Quote so sehen. Nee. Also macht ihr das eigentlich fertig? Triggert dich das ein bisschen, wenn ich das mache?
Ich kann darüber stehen mittlerweile.
Ja?
Ich weiß, ich bin sonst ein Gewinnertyp. Hier jetzt vielleicht nicht so.
Ansonsten bist du auf jeden Fall ein Gewinnertyp, das glaube ich. Ja. Ich kenne mal nicht so gut mit klar. Ne?
Nee?
Ach, ich kann ganz schlecht verlieren.
Ja, bei so Sportsachen und so, ja, bei solchen Sachen, wo ich weiß, da ist mir jemand überlegen, weil er schon x Jahre.
Ja, schieb das ruhig darauf.
Dann gucken wir mal, wie es ja schon ganz anders
heute aussieht. Nächstes Mal machen wir ein Sportduell, bitte.
Wie viele Zähne hat ein durchschnittlicher erwachsener Hund?
Hier. 42.
42. Punkt für André.
Das ist aber wirklich jetzt so fachliche Fragen, also da kann ich auch verstehen, dass der Flo da auch am Ende.
Aber, muss ja auch sagen, aber ich lerne ja dadurch auch, ich erweitere mein Allgemeinwissen.
Ja, aber nicht deinen Punktestand.
Mein Punktestand ist nicht, stimmt.
Aber das weiß der Flo jetzt auch. Welche Sinne sind bei Hunden besonders gut ausgeprägt?
Hier.
Ja, Flo.
Das Riechen.
Jawohl.
Hören.
Auch. Jawohl, Punkt für dich. Prima.
Ich habe mich jetzt extra mal zurückgehalten, Flo, weil ich wollte dir einfach in dieser Folge mal so einen Lichtmoment schenken. Ja?
Yes.
Bin ich motiviert.
Nenne drei Hunderassen, die für ihre Intelligenz bekannt sind.
Hier.
André.
Definitiv der Border Collie. Der gilt so als der intelligenteste Hunderasse. Ja. Der Pudel ist mit Sicherheit auch ganz vorne.
Auch der Pudel ist dabei.
Mit dabei. Und die dritte Hunderasse würde ich jetzt mal sagen, Australian Shepherd.
Ja, passt. Welche Hunderasse ist für ihre Schnelligkeit und Ausdauer berühmt?
Und Ausdauer?
Schnelligkeit und Ausdauer.
Ich warte. Du darfst es.
Ich kenne schnelle Hunde, aber ich habe nicht so viel Ausdauer.
Ja, einer muss jetzt.
Ja, dann hier. Dann André. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es in die Windhund-Richtung geht. Hm. Ich würde jetzt vielleicht mal den Galgo nennen.
Ja, das würde auch passen. Greyhound habe ich hier stehen.
Greyhound, okay. Ja. Greyhound ist natürlich der Klassiker.
Ja, Galgo, aber für den Galgo kriegst du auch einen Punkt.
Ich dachte, und, weil das sind ja eher so Sprinter.
Wie drückt ein Hund aus, dass er sich freut?
Hier.
Ja, Flo.
Schwänzchenwedel ist aber nicht nur Freude.
Auch wie, ne? Aber auch, ne? Jawohl.
Ja, aber da sagt Punkt. Der Flo hier fachlich ganz richtig.
Ja,
ne? Hat er. Weil das oft immer gesagt wird, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dann freut er sich. Ja, und das ist Blödsinn, das ist einfach auch generell eine Form von Aufregung. Ne? Und das darf man manchmal auch nicht verwechseln. Aber generell auch, wenn er sich freut, ja.
Manche tanzen auch komplett.
Ja, kennst du die so richtig so, den ganzen Körper so.
So, letzte Frage. Nenne einen berühmten Hund aus einem Film oder einer Fernsehserie.
Ja, hier, ja, Alter. Ich habe dir wirklich André, jetzt die Chance gegeben.
Ja,
ich habe lange gewartet, aber ich würde jetzt mal den Klassiker nehmen. Komm, Lassie.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, dann geht dir dieses Spiel an dich, André.
Ja, überraschend nicht. Und damit sind wir auch wieder mal am Ende dieser Welpentrainer-Podcast-Folge. Toll, dass ihr dabei wart und wir setzen natürlich darauf, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
Tschüss! Ciao.